Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Liebe Menschen an den Empfangsgeräten, hallo und herzlich willkommen zur Februarausgabe vom Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de. Hallo auch an Philipp Schneider vom Bodensee.
Hallo, ich finde es geil, dass du sagst Februarausgabe. Es klingt nämlich so, als ob wir jeden Monat aufnehmen würden.
Der gute Wille zählt. Vielleicht schaffen wir es im März ja auch. Müssen wir mal gucken.
Ey, wenn wir es bis Mai hinbekommen, jeden Monat aufzunehmen, das wäre stark, oder?
Unfassbar, das ist ja eigentlich immer der Plan gewesen, aber irgendwie, naja, das Leben. Und auch dabei heute ist der Dominik Naab aus München. Hallo Dominik.
Ich grüße euch, hallo.
Ich bin immer noch der Michael Schröder, ich bin immer noch in Leipzig und das war mein Glück am Dienstag, weil das war nicht so weit nach Berlin zum Pokal. Viertelfinale oder wie der SWR auf Facebook geschrieben hat, zum Halbfinale. Das wäre schön gewesen, wenn es schon so weit gewesen wäre. Philipp, du warst auch da. Es hat ein bisschen länger gedauert, als wir es gerne gehabt hätten, glaube ich. Kann man so sagen, oder?
Ja, also es war interessant im Blog, da gab es durchaus unterschiedliche Meinungen. Manche sagten, sie haben ein gutes Fußballspiel gesehen. Manche sagten, sie haben ein schlechtes Fußballspiel gesehen. Ich fand es eher schlecht anzugucken. Klar, es ging um viel, aber ja, es ist wirklich offensichtlich, dass der SC Freiburg sich unfassbar schwer tut, sich Chancen zu erspielen. Und das hat es wirklich ein bisschen zäh gemacht. Ich fand die Hertha stabil, völlig okay, aber jetzt nicht so krass, dass man sich als Tabellen-Siebter der Bundesliga und als Europa-League-Achtelfinalist so schwer tun muss. Und das Tor von Freiburg ist ja auch nur durch einen großen Fehler von der Hertha entstanden. Ist jetzt nicht so, dass Freiburg gar keine Chancen hatte. Gerade in der ersten Halbzeit waren schon welche da. Aber es war jetzt nicht so ein überragender Auftritt. Ich meine, am Ende zählt nur weitergekommen. Egal wie, ist ja auch immer so. Aber spielerisch war das alles schwer anzugucken. Aber ja, ich fand die Stimmung war im Gästeblock war ganz gut. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das kam ein bisschen drauf an, wo man war, glaube ich. Ich war wieder mal überrascht von der Akustik im Olympiastadion. Nun wissen wir ja alle, das ist ja nicht für DFB-Pokalspiele gebaut worden, das Stadion, und ist schon ein bisschen älter. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie die Akustik ist, sowohl im eigenen Block, dass du, je weiter oben du stehst, desto weniger mitbekommst von unten, was für jeden Gästeblock gilt, klar, aber der ist halt verdammt lang irgendwie und flach. Das heißt, der Ton, wenn unten was angestimmt wird, das braucht eine Weile, bis es oben ankommt und dann ist es schon wieder halb vorbei. Es ist ein bisschen tricky, tatsächlich komplett mitzumachen. Und was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wie krass laut die Hertha-Kurve ist auf der einen Seite, also rein an Lautstärke. Auf der anderen Seite aber durch die Entfernung und diese Laufbahn und auch auf der Seite ist es ja relativ flach, kommt da inhaltlich gar nicht so viel an. Also jetzt nicht falsch verstehen, das ist keine Kritik. Ich finde das nur faszinierend, dass man so eine krasse Wucht merkt im Gästeblock, aber nicht wirklich versteht, was gesagt oder gesungen oder gerufen wird, außer natürlich der Klassiker Hertha BSC. Vielleicht zum Ausgleich dafür legt sich dann der Stadionsprecher ein bisschen mehr ins Zeug und ruft ein bisschen mehr Quatsch rein, als er eigentlich sollte oder dürfte. Aber so inhaltlich fand ich das schade, weil es war ein paar Mal richtig krass laut. Ich mag das ja tatsächlich, wenn es so hin und her geht und nicht komplett so ein 90 Minuten durch Gebrabbel ist, sag ich mal. Fand ich schon cool, nur halt wie gesagt, ich habe versucht, was zu verstehen. Vielleicht bin ich auch alt und muss zum Ohrenarzt auch noch. Ich komme gerade vom Zahnarzt. Ich will eigentlich nicht jetzt den ganzen Rundumschlag machen und einen Arzt nach dem nächsten besuchen, aber es war ein bisschen komisch zu sehen und zu hören. Da ist echt was los, aber ich habe es nicht verstanden inhaltlich. Was ich schön fand, war, dass beide Blogs sich klar gegen Polizeigewalt ausgesprochen haben. Da gab es ja tatsächlich die ein oder andere Situation in den letzten Monaten rund ums Olympiastadion, die nicht so toll war, um es jetzt mal ganz neutral zu sagen. Da fand ich persönlich es auch relativ entspannt am Dienstag, die Einlasssituation. Ist ja auch am Gästeblock nicht selbstverständlich im Olympiastadion, dass die Einlasssituation entspannt ist.
Gab eine Situation, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Da kam ein Polizist von hinten und ich habe ihn nicht gesehen und hat mich dann freundlich gefragt, Entschuldigung, dürfte ich bitte kurz durch? Habe ich gesagt, ja klar.
Stark, ja, so
Sehr
soll es ja sein.
freundlich, fand ich super. Gerne mehr. So.
Gerne mehr davon. Dominik, du hast es am Fernseher gesehen und kannst es vielleicht besser einschätzen als wir beide. Ich habe es im Stadion verfolgt, mit einem komischen Blickwinkel, so aus der, halb aus der Kurve, und dann eine Zusammenfassung angeschaut hinterher und muss sagen, ja, die Zusammenfassung, da war schon einiges los. Aber in ganzer Länge hat es dann doch, ja, wie gesagt, Längen, das Spiel.
Ja, ey, zur Akustik erstmal. Also man hat euch im Block auf jeden Fall auch immer wieder am Fernseher gehört. Also vielleicht war der Tontechniker vom Fernsehsender Freiburg-Fan, hat die Mikros so ausgerichtet, weiß nicht. Das nur dazu. Aber ansonsten, also ich bin schon eher bei Philipp. Ich hätte jetzt gesagt, es war kein schlechtes Spiel, aber es war halt auch nicht besonders gut. Und ich ärgere mich schon, dass wir da über 120 Minuten und Elfmeterschießen gehen mussten, weil das kann eigentlich irgendwie nicht mehr der Anspruch sein. Und ich ehrlicherweise. Es hat sich ein bisschen was geändert zur letzten Aufnahme, als wir eh schon, wir haben ja beim letzten Mal schon bemängelt, dass einfach so dieses Herausarbeiten von Torchancen das große Manko bei uns ist. Ich finde jetzt vorne im Sturm mit Matanovic, der in dem Spiel hat er sich, ja, war er nicht glücklich, hat sich aufgerieben, hat irgendwie, finde ich, kam gar nicht so gut rein und überhaupt nicht zur Geltung. Woran das jetzt lag, keine Ahnung. Aber man muss einfach sagen, so dieses kreative Chancen herausarbeiten und den Zug zum Tor, da haben wir halt einfach zwei, drei Spieler, die das langsamer machen, oder nicht langsam, sondern Scherhan, Suzuki sind auf jeden Fall zwei, die das machen. Was spannend fand ich auch Rosenfelder, der ja immer mal wieder so Läufe angesetzt hat von hinten nach vorne, mit dem Ball einfach mal durch und da ein bisschen Zug zum Tor reingebracht hat. Und es bleibt einfach dabei. Wir müssen da mehr Kreativität, mehr Torchancen entwickeln, um dann halt genug Chancen zu haben, um genug Tore zu schießen. So, das ist, finde ich, hat sich in dem Spiel schon auch gezeigt. Aber klar, was mir nicht so bewusst war im Vorfeld ist, was dann im Nachhinein so zur Sprache kam, ist, dass es für die Spieler oder schon auch für viele echt noch so, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Berliner Olympiastadion-Trauma gab. Also Güni hat es im Nachgang dann schon auch nochmal so bestätigt, dass ihn das schon beschäftigt hat. War für mich nicht so das Thema, weil ich selber nicht vor Ort war. Aber ehrlicherweise, wenn ich drüber nachdenke, weiß nicht, wie es euch da ging. Also ich hätte da schon auch mir, ja, hätte da schon auch so den ein oder anderen Flashback wahrscheinlich, wenn ich dann dort gewesen wäre. Und bin, kleiner Schwenk, schon heilfroh, dass jetzt Red Bull Leipzig rausgeflogen ist, weil gegen die will ich nicht noch einmal spielen, weder im Halb noch in dem Finale. Insofern schauen wir mal, wie es da weitergeht. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand es nicht schlecht. Die Spieler waren unterschiedlich gut. Also ich meine, über Müller können wir bestimmt reden. Der war ja einfach grandios. Makenko, muss ich sagen, habe ich, weiß ich nicht, der war einfach, der stand irgendwie neben sich. Der hat, finde ich, nicht so besonders gezogen. Und dann habe ich ja schon ein, zwei erwähnt, die zumindest ein bisschen Gefahr entwickelt haben. Und ich meine, Suzuki, dem würde ich, also der macht, der kann, glaube ich, noch viel Freude bereiten.
Ja, der ist langsam angekommen. Das freut mich auch sehr, tatsächlich. Da ist ein bisschen Zug nach vorne tatsächlich mehr als in den vorangegangenen Spielen. Es hat sich ja auch ein bisschen was getan im Winter, transfertechnisch noch. Auch gerade nach vorne. Das heißt, dass die Spieler, die noch da sind, also in Klammern, ihr werdet das vermutlich alle wissen, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören, aber ich sag's nochmal für alle. Wir haben zwei Spieler ausgeliehen, mit Adamu nach Celtic und Dingschi nach Heidenheim. Das heißt, auf der offensiven Hälfte des Spielfelds sind zwei Positionen ja nicht frei, aber es gibt auf jeden Fall zwei Stellen weniger. Das heißt, für jeden, der noch da ist, steigen die Chancen zu spielen. Was für mich heißt, es steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Team jetzt langsam so einspielt. Und das ist doch auch eine ganz gute Sache und vielleicht schon, ja, ein Fingerzeig dahin, dass es ja sich noch eingrooven kann, offensiv und besser wird. Wir haben ja jetzt auch voriges Wochenende tatsächlich das erste Kontertor seit 1762 sehen dürfen mit Niklas Beste. Auch das interessantes Spiel, kann man spielerisch jetzt nicht so einordnen, solange wie man da in Unterzahl war. Aber es wird. Wir haben ein Kontertor, das haben wir gefordert. Wir haben Spieler, die nach vorne was kreieren, wenn auch nicht im Sekundentakt, aber dann doch mehr als ja die letzten Monate, sage ich mal, fast schon. Da bewegt sich ein bisschen was. Es ist immer noch so, dass ich ab und zu denke, und da bin ich ja so zwischen euch in der Meinung, Es ist immer noch so, dass ich ab und zu, wenn ich ein SC-Spiel sehe, in der letzten Zeit einfach so ein bisschen wegdrifte. Zum einen habe ich viel um die Ohren und zum anderen ist es tatsächlich auch so, dass es mich manchmal einfach nicht so reinzieht, weil es einfach eine andere Spielweise ist. Also wir haben schon manchmal, und das ist auch jetzt nicht böse gemeint, so Union Berlin-Momente tatsächlich in unserem Spiel, wo du einfach merkst, okay, jetzt geht es eigentlich eher darum, dass die anderen einfach keinen Spaß haben, gegen uns zu spielen, was ein wichtiges Element ist. Gerade als Club, der aus meiner Sicht immer noch klein ist im Vergleich zu vielen anderen in der Bundesliga, einfach erstmal zu gucken, dass man sich keinen fängt, wenn man sieht, dass die meisten Spiele sehr eng ausgegangen sind. Auch die torreichen Spiele mit unserer Beteiligung waren oft sehr eng. Ich erinnere an Wolfsburg zum Beispiel. Da ist es tatsächlich was Wichtiges, finde ich, wenn man dieses Element hat und abrufen kann und nicht so ein bisschen, wie es ganz früher war, oft in Schönheit stirbt. Also irgendwie jeder Angriff geht bis zur Grundlinie und der Ball kommt auch in die Mitte, aber dann ja, passiert nichts und am Ende verliert man 0-3, 0-4 gegen, weiß ich, damals Bremen, Dortmund, Bayern, die üblichen Verdächtigen so in den 90ern. Da hat sich ein bisschen was geändert tatsächlich. Und ich finde, was jetzt noch fehlt, ist eben diese bisschen Variabilität, dass man zwischen diesen beiden Stilen umswitchen kann. Und zwar nicht innerhalb von einem Spiel, das ist die Königsdisziplin dann aus meiner Sicht, sondern ein bisschen auch auf den Gegner sich einstellt. Ich hatte jetzt wirklich am Dienstag das Gefühl, vielleicht eine Kopfsache, wie du sagst, Dominik, interessant, dass das tatsächlich thematisiert wurde, dieses kleine Berlin-Trauma und auch ja dann noch als Bonus quasi dazu das kleine Elfmeterschießen-Trauma vielleicht noch auch gleich mit wegbesiegt, auch schön, dass man vielleicht vor dem Spiel ein bisschen sehr zurückhaltend agiert hat, taktisch auf dem Platz stand. Also, dass man eher die ja Safe-Variante gewählt hat am Dienstag, aber vielleicht, also dumm gesagt, vergessen hat, dass man ja am Ende gewinnen muss. Also in der Liga ist es schön, wenn ich erstmal nicht verliere. Im Pokal muss man natürlich dann wissen, ja, hinten raus kann immer was passieren. Siehe Stuttgart, siehe Lille. Vielleicht wäre es schöner, man trifft erstmal und schaut dann, dass man was verwaltet. Das hat gegen Bremen ja sehr gut geklappt, tatsächlich. Das hat mir tatsächlich auch ein bisschen gefehlt. Jetzt muss man dazu sagen, natürlich, die Hertha hat erstmal am Wochenende davor die Wunderelf aus Elversberg weggefiedelt, was ich auch nicht so erwartet hatte. Es gab aber dann auch ein, zwei Verletzungen bei Hertha. Also es war jetzt nicht die A-Mannschaft auf dem Platz. Und da weiß ich dann eben nicht, ob das der Anspruch ist oder wie da der Anspruch ist, weil es ist natürlich immer einfacher zu sagen, auch von der Tribüne oder vom Fernseher, lieber Wer wird Millionär? Die Antwort hätte ich sofort gegeben, ohne Joker. Ist natürlich einfach, wenn man es nicht muss selber, wenn man gar nicht so involviert ist. Gilt auch für Teile der Presse, wo man dann liest, ja, da muss man anders auftreten als Bundesligist oder beim Salzburg-Spiel in der Europa League. Ja, die muss man einfach total beherrschen und wegfiedeln, wenn man auf die Tabelle schaut. So einfach ist es dann vielleicht gar nicht, aber vielleicht
Ja, aber
kommen wir
das wäre
langsam
halt der
dahin.
nächste Schritt, Michael. Also
Genau,
ich finde,
vielleicht
wir
kommen wir
sind
dahin.
halt, du sagst, wir sind immer noch kein Großer, so, aber wir sind etablierter Bundesligist, der regelmäßig europäisch spielt. Und ich finde, da muss jetzt der Anspruch dann auch irgendwann mal sein, nicht immer nur hinten die Schotten dicht zu machen und hoffen, dass vorne einer reinfällt, sondern jetzt mal wieder, und ich finde, wir kommen ja auch ein bisschen dahin, dass wir wieder schöneren Fußball spielen. Aber ich bin eigentlich stand jetzt auch dabei, so, hey, es ist oft nicht so schön anzuschauen. Es ist mal ein Spiel dabei, wo man denkt, okay, das war jetzt gut und das war irgendwie ansprechend. Und dann sind wieder drei, vier dabei, wo du denkst, so Leute, wisst ihr eigentlich, dass euch Leute zuschauen und da Spaß haben wollen? So, also, so. Und ich meine, wir stehen halt hinten echt stabil und gut, finde ich. Und wenn wir gewinnen, dann oft mal mit einem Tor, was irgendwie vorne reinfällt. Aber man muss einfach sagen, ja, klar, die Basis ist hinten stabil zu stehen. Das ist super wichtig. Ich finde, da sind wir in der Innenverteidigung ja, einfach top aufgestellt. Außen, links, außen finde ich, haben wir also Makengo ist irgendwie gerade in einem, finde ich, in einem Formtief so und Günni halt. Günni, also guter Spieler, aber halt da ist jetzt da passiert nach oben oder auch nichts mehr so. Und dann vorne finde ich, es ist halt, also, weil du Osterhage Eggestein hast, hast du halt einfach zwei Spieler, die brechen eigentlich jeden Vorstoß ab und drehen ab und spielen zur Seite oder nach hinten. So, und dann hängt es davon ab, ob Scherhan spielt, weil der hat einfach Zug zum Tor und der zaubert mal und traut sich was so. Deutlich mehr als Grifo, finde ich. Dann hängt es davon ab, spielt Suzuki oder spielt Mansambi oder am besten beide so. Deswegen, Ich finde, man könnte überlegen, ob man diese Osterhage-Eggestein-Nummer auch häufiger auflöst, wie es ja auch der Fall war, wenn man Sambi dann da noch mit im Duo spielt, dann finde ich, haben wir da ein bisschen mehr Kreativität. Also das fände ich schon irgendwie gut. Und ich meine, Rechtsaußen Beste ist auch irgendwie immer noch nicht, auch wenn er jetzt ein Tor geschossen hat, noch nicht in der Form, wie er schon mal gespielt hat zu Heidenheim-Zeiten und so. Matanovic vorne finde ich erfreulich, muss ich sagen. Also da bin ich jetzt eigentlich schon echt froh, dass Adamu da in Celtic spielt und da den VfB Stuttgart aus dem Europapokal schießen kann. Kann er zeigen, was er kann. Aber ich glaube, mit Matanovic, auch wenn er jetzt in Berlin nicht besonders gut gespielt hat, haben wir jetzt einen Stürmer, der momentan recht gut knipst für unsere Verhältnisse. Also ich glaube, da ist schon Potenzial und es wäre eigentlich jetzt spannend, so was braucht's, was fehlt, damit wir jetzt diesen nächsten Schritt gehen können und mal so Spiele gestalten und dann halt so ein Spiel wie in Pilsen nicht einfach die Zeit runterspielt, sondern das Tor anrennt und da schaut, dass man das gewinnt und nicht unentschieden spielt oder so. Wisst ihr, was ich meine?
Total. Und das könnte man ja, also die 8 anders lösen, die 6 anders lösen, wie du sagst, könnte man ja auch gegnerabhängig machen, und nicht, also ich würde mal behaupten, die sind eingespielt. Osterhage, Eggestein, denn die brauchen jetzt nicht, um sich noch zu finden, irgendwie Spielpraxis. Ich glaube, da könnte man tatsächlich, das wäre so eine Stellschraube, wo man ein bisschen was drehen könnte. Ja, und auch man kann es natürlich immer in einem Spiel verändern, aber wie du sagst, gegen den Gegner, wo man jetzt auf dem Papier denkt, ja, vielleicht geht ja heute mal was oder tabellarisch, da sollte heute was gehen, kann man das ja auch vielleicht mal von Anfang an versuchen und dann kann man es ja immer noch zurückdrehen, weil es geht ja in beide Richtungen. Also ich kann ja immer noch, wenn das Spiel sich anders entwickelt, das dann wieder auf die Safe-Variante umstellen. Oder spricht da einfach der versierte Fußballmanager-Spieler aus mir, Philipp, und der Trainer in dir sagt, ja, so einfach ist es gar nicht.
Ich bin mir sicher, dass es so einfach nicht ist, weil sonst würde das Schuster. Also ich meine, die werden das ja auch sehen. Also das sehen ja wahrscheinlich nicht nur wir so. Das geht denen ja eh nicht. Und klar, Torchancen herausspielen ist, glaube ich, die Königsdisziplin im Fußball gegen einen tiefstehenden Gegner. Und man muss ja auch einfach sagen, es stehen immer mehr Gegner tief gegen Freiburg, weil Freiburg halt erfolgreich ist. Jetzt hat man halt immer diesen Mittelstürmer gefordert, jetzt hat man ihn und ich finde, Matano macht es auch stabil, gefällt mir gut. Ist natürlich jetzt nicht Harry Kane, aber ist ein guter Fußballer. Aber was ich jetzt in Berlin ganz schön übel fand, ist die Flankenqualität, die war nämlich quasi nicht da. Und wenn dann ein, zwei gute Flanken reinkamen, war halt leider nicht Matanovic der in der Nähe war, sondern halt Beste oder so, die halt einfach keine Kopfballspieler sind. Und das finde ich ein bisschen schade. Also aus dem Spiel heraus, auch gegen Bremen war das zwei, dreimal der Fall, dass einfach die Flanken direkt ins Seiten aus oder so. Und was für mich inzwischen der Move ist, ist Ball auf die Außen und dann entweder Treu oder Beste oder Grifo oder Günther Makengo spielen sich an, dann geht der eine tief, dann kriegt er auch noch den Ball, aber anstatt zu flanken, dreht er nochmal auf, legt den Ball nochmal zurück und dann schlägt der aber auch nicht die Flanke, sondern merkt dann auch, ah, jetzt geht's auch nicht mehr, weil sonst stehen die Stürmer am Abseits. Ich spiele jetzt lieber zurück auf Eggestein oder Osterhage, die verlagern das Spiel nach drüben und dann genau das Gleiche nochmal. Und das, boah,
Das ist, da
das
kann ich
ist.
absolut nachvollziehen. In Berlin bei dem Spiel ganz konkret wurde aus meiner Sicht sehr viel gekippt und sehr viel abgelegt. Es wurde immer noch mal hierhin, dahin, dorthin abgelegt, aber der Schuss wurde dann gar nicht so oft gezogen. Und wenn dann doch, waren es eher Distanzsachen, wo man vorher gefühlt schon näher dran war. Kann natürlich auch die Perspektive wieder sein aus diesem schrägen Gästeblock, aber da hatte ich schon auch das Gefühl, da muss ich noch was finden. Da wird noch sehr viel abgelegt und am Ende ist dann keiner da, der der Zielspieler ist, obwohl der Zielspieler ja mit einem Mittelstürmer, sage ich jetzt mal, nominell auf dem Platz ist. Und vielleicht ist auch das was, was ich noch finden muss. Was natürlich absurd ist, wenn jetzt zwei Drittel der Saison vorbei sind, dass man sagt, das muss ich noch finden. Aber es ist natürlich eine andere Spielweise, wenn du jetzt so einen Typen vorne drin hast, regelmäßig, der auch regelmäßig spielen wird, weil, wie gesagt, andere abgegeben wurden in der Winterpause noch. Da muss es sich vielleicht auch da noch ein bisschen einruckeln. Und dann kann man wieder sagen, Gott sei Dank sparen wir uns diese beiden Spiele in den Playoffs in der Europa League. Da kann man schön Flanken üben. Beziehungsweise weiß ich da nicht, übt man die Flanken oder übt derjenige, der reinläuft, wo er hinlaufen muss. Müsste man da mal schauen, wo die immer runterfallen. Aber die Trainingszeit, ich glaube, die wird uns helfen auf jeden Fall.
Glaube ich auch, glaube ich auch.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Was mich wirklich wahnsinnig macht, ist auch Beste, der spielt ja bewusst auf der falschen Seite. Also eben damit er nicht mit dem starken Fuß quasi flanken kann, so wie Grifo. Grifo spielt ja genau bewusst, der hat ja einen rechten Fuß und spielt ja links. Genau, damit die diesen Move in die Mitte, die ziehen in die Mitte und flanken dann nicht quasi von der Grundlinie, sondern so aus dem Halbfeld. Und das ist ja bei Beste genauso. Aber ich finde gerade Beste und Treu, wenn die da spielen, oder Kübler ja auch, die bringen dann so wenig Flanken, weil die den Ball so oft auf dem falschen Fuß haben. Und dann brechen, also dann kommt es oft gar nicht so weit, weil die oft sagen, ja, dann flanke ich gar nicht erst. Und irgendwie, also, ja, und ich muss sagen, Mansambi in der Hinrunde, mega geil. Ich finde, in diesem Jahr, und das ist ein junger Kerle, alles gut, spielt er auch einfach nicht gut. Also ich kann das schon auch nachvollziehen, völlig unabhängig von der roten Karte, dass der jetzt 2-3 Mal auf der Bank saß, weil ich schon auch das Gefühl hatte, boah, der wirkt ein bisschen überspielt. Und ich bin totaler Fan von Suzuki, der wird gefühlt jedes Spiel besser, wirklich jedes Spiel besser. Aber irgendwie nach vorne ist es alles irgendwie jetzt noch nicht so, so optimal. Und ich fand jetzt gegen Bremen war das, also dafür finde ich, hat sich die Defensive wieder ein bisschen mehr gefangen als stellenweise in der Hinrunde. Und gegen Bremen fand ich das Spiel eigentlich gut bis zur roten Karte. Und selbst dann war es eigentlich auch gut, weil Freiburg zwar quasi den Ball nicht mehr hatte und auch nicht mehr wollte, aber man auch nicht das Gefühl hatte, dass Bremen hier auch ein Tor schießen kann. Das können die gar nicht. Das Gefühl hatte man nie. Aber was ich sagen muss, welches Spiel mich wahnsinnig gemacht hat, war Lille. Lille fand ich wirklich ganz, ganz schlimm nach vorne. Weil da ging gar nichts. Also wirklich gar nichts. Und dann hatte man noch zwei Chancen. Und wie Adamu zweimal dann diese Chancen liegen lässt, das war ja Wahnsinn. Und also nichts gegen diesen Menschen, aber die Freude war schon durchaus da, als es hieß, da könnte ein Abgang bevorstehen. Weil man nicht das Gefühl hatte, dass Adamu in Freiburg nochmal in die Rolle kommt, weil er hat ja in der Hinrunde viel gespielt. Dass man das Gefühl hatte, der kommt da in eine Rolle. Und dann, wie es halt wirklich immer ist, der Typ geht zu Celtic, erstes Spiel, Traumtor. In der letzten Minute, wo du denkst, wo war dieser Mensch 2,5 Jahre in Freiburg?
So, und das aber ist dann ja die Frage, haben wir ein Spielsystem, was es unseren Stürmern gar nicht ermöglicht, dann so Tore zu machen? Andererseits, wenn man das Tor von ihm jetzt in Glasgow sieht, das war halt eine Hereingabe von der Seite und er machte mit der Hacke rein. Würde ich jetzt behaupten, die Chancen oder die Möglichkeiten hätte es bei uns schon auch mal gegeben. Und es muss ja kein Hackentor sein. Es muss ja einfach nur, dass er Dinge aus 8 Meter vorm Tor halt ins Tor setzt und nicht an die Eckfahne. So, also das ist wirklich der Punkt.
Und das war ja in Lille, Entschuldigung, das war ja übel. Wie der alleine aufs Tor zuläuft und dann den Ball drüber und daneben holzt. Das war ja
20 Meter Wahnsinn. Neben das Tor. Also, so, und da frage ich mich, also, ich freue mich ja, wenn es ihm jetzt in Glasgow gut geht und der da seine Tore macht, soll er machen, alles cool. Aber warum klappt das bei uns nicht? Ich frage mich wirklich, also ist das irgendwie Ich meine, Nils Petersen hat es in seinem eigenen Podcast ja schon noch irgendwie mal gesagt, so dass man in Freiburg als Stürmer halt auch echt dafür gelobt wird, wenn man einfach viel ackert, viel rennt und so. Und das ist da dann so, wenn man keine Tore schießt, quasi, ja, schon okay, das passt schon oder so. Also so hat er das mal irgendwie sinngemäß gesagt. Und ich weiß nicht, ich denke mir, es kann doch nicht sein, Leute. Auch das Trainerteam muss doch sagen, ganz klar, die Jungs müssen vorne die Buden machen und so, aber irgendwie ist die Prio darauf, dass sie anlaufen und rennen und tun und weiß ich was. Und ich frage mich, geht dadurch die Torgefälligkeit so krass verloren? Weiß ich nicht.
Ich frage mich immer, also wie das andere Vereine machen. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel Heidenheim oder ja, ganz viele Mannschaften haben ja von Papier her, finde ich, einen schlechteren Kader als Freiburg und haben trotzdem einen Spieler da drin, der 8, 9 Tore macht. Gladbach, Tabakovic. Tabakovic ist für mich ein Zweitliga-Fußballer. Wie kann das sein, dass der da 9 Tore macht? Also also wisst ihr, was ich meine? Und ich frage mich das dann wirklich, wie das andere Vereine machen. Oder ist das der Unterschied, dass wir halt Stürmer haben, Offensive haben, die das machen, dass wir halt nicht wie Gladbach 14., 15. sind? Ich weiß nicht, wo Gladbach ist, aber oder sagen wir Augsburg oder so. Dass wir halt Siebter sind und im Achtelfinale der Europa League. Ist das dann der Unterschied? Aber dafür ist es halt hier und da echt schwierig anzuschauen.
Aber deine
Auf der
Vergleiche
anderen
hinken
Seite
ein
hast du dann
bisschen,
auf einmal.
Philipp. Also weil Gladbach hat weniger Tore als wir, die haben ein Tor mehr kassiert als wir, auch Heidenheim hat deutlich weniger. Also die Vergleiche
Ja,
hinken so ein
klar.
bisschen, aber was wir halt
Ja,
nicht haben,
aber
ist halt ein
weißt
Stürmer
du.
oder ein Spieler, der hervorsticht als Tor, als Goalgetter so, sondern wir
Ja, aber.
verteilen es halt irgendwie brav auf
Also
alle
ist klar,
und alle
dass
machen
das.
wenig Tore.
Ja, genau. Aber das ist ja, ich meine ja auch, klar, die sind alle hinter Freiburg. Das ist klar, das ist mir klar. Das ist auch völlig zu Recht, auch, dass die hinter Freiburg sind. Das passt schon. Aber weißt du, was ich meine? Gibt es Mannschaften, die einfach sagen, ey, wir akzeptieren, dass ein, zwei Spieler nicht offensiv anlaufen, weil die uns 10 Tore machen?
Ja, und wird in Freiburg nicht akzeptiert. Und das kann ich
Genau.
ein Stück weit auch irgendwie verstehen, so, weil ich glaube, dann kippt es halt schnell, dass jeder läuft bis zum geht nicht mehr. So, das war ja auch das,
Genau.
was Streich immer gesagt hat, dass er halt von seinen Spielern erwartet, die Läufe immer zu machen. Und wenn sie 9-mal frustriert sind, weil der Pass nicht kam, dass sie beim 10. Mal den Lauf trotzdem noch machen. So. Und ich glaube, das ist so tief drin bei uns. Also, und dann
Ja, genau.
lässt halt auch Körner liegen, so, ne? Und trotzdem kann man von einem Spieler wie Adamu erwarten, wenn der mal alleine aufs Tor läuft oder einen Begleitservice hat, dass der dann einen Schuss mal mindestens aufs Tor bringt, eigentlich noch besser rein. Ich weiß auch nicht mehr, welche
Ja,
Minute das
wobei,
war oder so, ne? Aber ja.
das 60., das war kurz vor seiner Auswechslung. Man muss ja sagen, Ademu kann ja dieses Argument mit ich bin platt gar nicht bringen, weil er ja kaum gespielt hat die letzten Wochen. Aber ich weiß voll, was du meinst, aber auch so ein Beste oder so. Ich meine, der Beste hat jetzt ein Tor gemacht in 40 Spielen und er hat so einen unfassbaren linken Fuß. Der ist ja bockstark, dieser Fuß. Hat man ja auch am Samstag gesehen. Warum hat dieser Typ nur ein Tor. Und die arbeiten defensiv gut zurück. Und das ist ja wirklich, wirklich toll. Und ich liebe das auch. Auch ein Suzuki oder so. Oder Doan früher, wenn der einen Sprint zurückgemacht hat und den Ball erobert hat. Aber es ist stellenweise nach vorne wirklich zäh. Und dann kommt halt irgendwie sowas raus wie in Nizza. Und dann hast du halt ein bisschen. Stellt sich auch ein bisschen blöd an, dann hast du da noch die rote Karte. Ich hoffe, dass die das jetzt nicht irgendwie jede Woche anfangen, hier Platzverweise zu bekommen. Wobei die ja nie Absicht waren, aber es läuft dann halt blöd. Aber es ist schon. Und auf der anderen Seite hast du auf einmal dann so ein Spiel wie in Wolfsburg, wo du halt 4 Tore schießt und eins geiler als das andere.
Ja, und das ist, was ich meine. Du hast ein Spiel, wo wir geil irgendwie mal wieder erfolgreich und auch schön oder auch ansprechend spielen. Und dann weißt du, okay, jetzt kommen wieder 3, 4 Spiele, wo wir halt, weiß ich wie, zähe Kost präsentieren. So, und da weiß ich
Ja.
nicht. Muss das so sein? Also.
Und dann, was ja auch noch dazu kommt, ist defensiv stabil, ja, aber du frisst halt auch 6 von Bayern München. Jetzt hat Bayern München eine unfassbare Qualität, natürlich, Aber muss es das dann, also da funktioniert das Defensive ja dann auch nicht. Klar, du hast auch zwei Tore geschossen nach zwei Standardsituationen. Aber da funktioniert es ja dann auch wieder nicht. Jetzt ist es vielleicht ein Spiel, wo das dann nicht klappt. Aber wisst ihr noch, letztes Jahr, da hatten wir ja dann auch auf einmal dieses Stuttgart-Frankfurt-Spiel, Leverkusen, wo es irgendwie drei Spiele in Folge waren mit vier oder fünf Gegentoren. Also irgendwie so, also manchmal klappt ja das dann auch nicht. Also ich finde es ganz schwer. Ich finde es, und dann denke ich mir, jetzt hat man einen Mittelstürmer, dann jagt doch einfach die Flanke rein und geh bitte nicht nochmal ins Dribbling. Also, ja.
Ich finde
es
halt,
ist trotzdem alles Jammern auf hohem Niveau, ja. Weil wir hatten es am Dienstag auf dem Weg ins Stadion, stand hinter uns ein Herr Tana und hat uns gefragt, ja, wie läuft's denn so, gewinnt ihr das heute? Und wir so, ja, weiß auch nicht und schweres Spiel und die letzten Spiele waren jetzt auch nicht nur geil. Und er so, hey, ihr seid Siebter, ihr seid im Europa-League-Achtelfinale, ihr spielt doch eine geile Saison. Und wir haben uns alle angeguckt und das Gefühl war aber nicht so. Das ist mega unfair, aber keiner von uns stand jetzt da und sagt, boah, geile Saison.
Ja, und das ist so schade, weil es ist, also.
Das ist echt schade.
Ich meine, wenn du jetzt am Ende im Achtelfinale rausfliegst, europäisch, im Halbfinale DFB-Pokal und in der Liga wirst du Siebter, dann würden alle sagen, super Saison, mach mal so wieder. Aber
voll. Und jetzt stehst du aber da, also Halbfinale, das war auch mein Gefühl sofort im Stadion, dachte ich mir, geil, Halbfinale, und dann denkst du an die Gegner und denkst dir, ja fuck. Ja,
wir haben, also wenn wir da weitermachen, aber da denke ich auch so, DFB-Pokal, Halbfinale, eigentlich habe ich so keinen Bock, weil alle Gegner einfach gegen,
weil,
also klar, gegen Bayern haben wir einmal gewonnen, das war in einem Halbfinale, oder? Oder war das ein Viertelfinale? Das war
Viertelfinale,
okay. Ja. Ja. So, aber ich sag mal, wenn wir nicht ein Heimspiel bekommen, dann gute Nacht. Und wenn wir nicht Stuttgart daheim zugelost bekommen, dann auch guten. Also eigentlich ist aus meiner Sicht Stuttgart daheim das einzige Los, wo wir eine 50-50 Chance haben, weiterzukommen. Leverkusen und Bayern, ja, mei, also wann haben wir da zuletzt also was gerissen?
Ja, also ich sag, du musst, also du darfst halt nicht Bayern bekommen, wenn du ins Finale willst. Und da musst du hoffen, dass Bayern sein Halbfinale verliert. Und du musst entweder Leverkusen oder Stuttgart daheim bekommen.
Ja.
Und ansonsten nicht. Also Leverkusen ist, glaube ich, die spielen auch nicht so gut wie die Jahre davor. Das stimmt. Aber die haben eine unfassbare Qualität. Und ich sag mal so, ich will Stuttgart aber auch nicht, weil
schon mal im Halbfinale
jede Niederlage gegen jede Niederlage gegen Stuttgart tut unfassbar weh.
Ja.
Aber wenn ich mir vorstelle, der Schmerz von dem verlorenen Pokalfinale in Berlin und wenn du das dann auch noch gegen Stuttgart verlieren würdest, im Pokalfinale, und am besten läuft es dann so wie in der Liga, dass es ein 0-0-Spiel ist und Demirovic aus 20 Metern das Ding in den Winkel schweißt, also dann ist wirklich, weiß ich nicht, was es da mit mir macht, emotional. Also das ist ja wirklich übel dann. Also irgendwie, das Pokal-Halbfinale hört sich mega blöd an, gell? Aber alle heute bei der Arbeit auch so, ist so geil, Halbfinale und so. Und dann denke ich mir, ja, aber wenn ich weiß, wer noch im Pott ist, dann geht's so.
Mir geht's genauso. Und ich habe eigentlich habe ich echt Angst davor, nochmal ins Pokalfinale und du weißt, krasser Außenseiter, dann weiß ich was alles und wahrscheinlich, und dann, ja, mir geht's genauso.
Aber als krasser Außenseiter musst du ja zumindest nicht das Spiel machen.
Ja, und trotzdem scheiße, wenn angenommen ist dann Stuttgart oder so, das ist dann einfach, oh. Also ich meine, da kann dann
ja nur eben, die Devise, weil wir sein, ja auch keine Kontermannschaft sind.
Alles geben, alles reinwerfen und ja, naja, also ich meine, ich habe beim letzten Mal habe ich auch schon gesagt, hey, lasst uns auf die Euroleague konzentrieren, das ist eigentlich der geilere Wettbewerb, so, lass schauen, dass wir da möglichst weit kommen, aber
lass schauen, dass wir da Brandenbergen bekommen, sage ich eher.
Ja, und da habe ich aber auch eine lustige Überraschung für euch, also ihr spekuliert schon in der Europa League übers Viertelfinale, ich habe schon mal eine Runde weitergeschaut, es könnte nämlich ein unheimlich lustiges Szenario eintreten. Mhm. Ihr habt ja gerade schon beide gesagt, dass ihr so wie ich sehr gerne gegen Stuttgart spielt.
Nein.
Exakt. Es kann natürlich passieren, dass wir die im Halbfinale bekommen im DFB-Pokal. Es kann aber auch passieren, dass wir sie, also das ist jetzt eine völlige Spielerei und hypothetisch, im Halbfinale bekommen in der Europa League. Das würde bedeuten, wir würden am 21. April, am 30. April und am 7. Mai gegen Stuttgart spielen. Es kann aber auch sein, es wird noch verrückter, dass wir die im Finale bekommen, jeweils im Pokal und in der Europa League. Das wäre dann am 20. und am 24. Mai. Also insofern.
Und es ist klar, dass wir dann beide verlieren würden.
Ja, ich habe schmunzelnd gerade euch zugehört, weil ich das vorhin gelesen habe und gedacht habe, das kann doch auch nicht sein. Das kann doch auch niemand wollen.
Die fliegen jetzt gegen Glasgow raus.
Das ist klar, dass Adamuda einen Hattrick macht. Also das steht echt so in den Sternen.
Das ist der Grund, warum wir den da verliehen haben.
Ja, aber jetzt mal im Ernst. Also Achtelfinale Brandbergen ist mein Traum. Alle anderen drei Stadien war ich schon. Alle drei okay. Außer Genk jetzt vielleicht, das wäre ein bisschen ohne Not, aber alles andere. Aber Brandbergen, boah, geil. Das hat ja schon fast Conference League-Vibes dann. Und auf die hätte ich mega Bock.
Also ich würde lieber nach Zagreb fahren, aber einfach nur, weil es aus München heraus besser erreichbar ist.
Ja, Bergen kannst du München auch fliegen.
Ja, Zagreb kann ich aber mit dem Bus fahren im Zweifel oder mit dem Zug. Ja. Also mit dem Zug eigentlich. Aber gut.
Aber gucken wir mal, jetzt muss der Bergen spielen, glaube ich, gegen Bologna, gell?
Ja.
Richtig, das war ja der vierte im Bunde. Der Verein sagt, das wäre natürlich praktisch, aber...
Ja, am Ende wird es eh wieder Bologna, dann fliegst du da 0-0 und 0-1 raus und dann ist auch wieder, ja.
Ah, wobei, die waren nicht gut. Ich meine, die sind auch nicht gut.
Da fand ich halt die Diskrepanz ganz lustig, dass der Club sagt, ja, Bologna wäre natürlich praktisch, weil da kennen wir uns schon aus und es ist easy zu organisieren. Und ich glaube, jeder Fan, der da war, ausnahmslos würde sagen, nee, da müssen wir eigentlich echt nicht nochmal hin.
Ja.
Weil so geil.
Nee, muss man,
die Stadt war schön.
Ich liebe Italien. Ich liebe Italien. Ich habe das Essen geliebt. Die Stadt war cool. Aber ich fand das Stadion, kann man mal gesehen haben, aber du bist so weit weg. Du bist so, also du bist gefühlt noch weiter weg wie in Berlin und in Berlin stehst du gefühlt schon sau weit weg. Und dann natürlich diese Nummer da mit dem Tor, wo man nicht durchlaufen durfte und so. Und ist übrigens eins der Dinge, die ich in dieser Europa League-Saison gelernt habe, nicht mehr beim Fanmarsch mitlaufen. Mhm. Egal was ist. Das hat mir in Lille so ein bisschen den Hintern auch gerettet. Weil ich war schon vor diesem Stress mit der Polizei drin im Stadion.
Weil ich würde sagen, das gilt nur für Länder, die südlich als Freiburg sind, oder Philipp? Also jetzt in Brandenburg, da hätte ich keinen Stress. Das ist ja, einfach gut, französische Frankreich Polizei, ist, ja. Italienische Polizei, das ist einfach...
Ja. Nee, Brandenburg hätte ich auch keine Sorge. Ich war ja im Sommer zum Beispiel auch mal in Kopenhagen beim Champions-League-Quali-Spiel. Ja, das war alles so unfassbar entspannt.
Ja, also deswegen, ich glaube, das Polizeithema ist vor allem eins, was irgendwie, ich meine, die deutsche Polizei ist jetzt auch nicht nur, glänzt jetzt auch nicht nur, aber in Südeuropa ist das Thema irgendwie ein anderes, auch Griechenland.
Ja, aber eben, deswegen halt vielleicht auch lieber nicht Kroatien. Also.
Ja, wobei in Serbien die Polizei war auch voll okay.
Ja, die war völlig in Ordnung, ja. Aber da gab es auch nichts, weißt du? Also, in Serbien hattest du ja keine gegnerische Fanszene sozusagen.
Das stimmt,
auch. Mal gucken. Aber ich habe eben Brandbergen, wär mein Wunsch los. Aber mal gucken. Aber wie gesagt, ich muss ja sagen, ich finde es richtig schade, dass Dingchi weg ist. Ich habe in dem so viel gesehen. Er hat es irgendwie in Freiburg nicht auf den Platz gebracht.
Aber er ist nur ausgeliehen,
warum
oder?
Auch immer.
Oder auch
aber er ist nur ausgeliehen. Aber glaub, also so schwingt mit Kaufoption.
Aha, okay.
Aber dafür muss A. Heidenheim wahrscheinlich in der Bundesliga bleiben. Und
oder er macht den Petersen und spielt dann zweite Liga bei denen, weil er sich da so wohl fühlt. Aber ja.
Oder?
Ich meine, also wenn die absteigen, was ja jetzt, glaube ich, echt einfach auch mal passieren darf, dann wäre er nächste Saison wieder da. Aber die Frage ist, will er dann bleiben oder so? Weil irgendwie, ich glaube auch,
irgendwie scheint es nicht zu passen.
Scheint nicht zu passen. Frag mich nicht, also ich kann es mir nicht erklären, ehrlich gesagt.
Es gibt so Spieler, die kommen, man hat eine unfassbare Fantasie.
Beste
und hat
auch
richtig Bock. Beste auch. Und irgendwie, Beste funktioniert ja halbwegs so. Aber und dann hast du eine Fantasie und irgendwie scheint es aber nicht zu passen. Und du findest dann den Spieler nicht mal blöd, sondern halt. Also es ist zum Beispiel ein ganz anderes Thema als bei Adamu, für mich persönlich jetzt zum Beispiel. Also Dingchi denke ich mir geil. Ich finde ihn immer noch geil. Der hat vom und er hat ein, zwei Momente gehabt in Freiburg, die gut waren. Hatte Adamu auch, aber halt ein anderes Thema. Aber es gibt echt so Spieler, die kommen hierher und irgendwie scheint es nicht so. Ich denke ja, auch früher Kapuczka oder so, wo du denkst, die kam hierher oder Ryan Kent und denkst, geil. Und aber irgendwie funktioniert es nicht.
Ja, aber ist ja auch normal. Also wenn jeder Spieler überall funktionieren würde, würden wir ja auch manche Spieler gar nicht mehr bekommen oder so. Ne?
Das du weißt ja auch immer nicht, wie ist es drumherum? Es gibt so Themen wie Heimweh oder so, ja. Weiß ich jetzt nicht. Oder irgendwas ist halt. Ja. Ist die Wohnung blöd oder weiß ich nicht.
Hat er keine.
Es gibt halt so Kleinigkeiten. Hat er keine, ja, vielleicht auch das. Oder im Team, das Team tickt anders, als er es gerne hätte. Oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Oder hat Stress mit dem Trainer oder glaube ich jetzt wahrscheinlich bei Schuster eher weniger. Aber es gibt immer so Kleinigkeiten.
Ja, absolut.
Aber ich muss sagen, aber ich muss auch echt sagen, es war jetzt auch einfach unfassbar viel Fußball, gell, in letzter Zeit. Freue mich auch wirklich, dass Freiburg diese Zwischenrunde da übersprungen hat.
Ja.
Also, weil, boah.
Ja, es war schon
also,
viel.
Also, ich bleib dabei. Wenn nächstes Jahr international, bitte nur Conference League. Also, weil geilere Ziele und zwei Spiele weniger. Ist schon geil.
Klingt super.
Weil die haben ja nur eine Sechser-Gruppenphase.
Okay.
Mich hat es ja so verwirrt, dass hier Spiel, eins nach dem anderen war, dass ich mir tatsächlich die Auslosung angeschaut habe in der Europa League und zu ungefähr zur Hälfte erst gemerkt habe, das ist doch totaler Quatsch, was du gerade machst, weil wir sind ja gar nicht dabei. Wir haben ja die Pause gezogen. Kannst du wieder ausmachen.
Aber ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein betrachtet, wenn man gucken würde, wen wir als Zweiter oder Vierter bekommen hätten, mögliche Gegner, war es fast besser,
Siebter zu werden. War es gar nicht so schlecht, ja.
Also absurd, aber ist so, gell?
Das ist halt immer das. Also ich habe mich an dem Abend wirklich kurz sehr intensiv geärgert, weil ich gedacht habe, okay, das wäre einfach eine geile Möglichkeit gewesen. Und ich weiß auch dadurch, dass ich angefangen habe, diese Auslosung zu schauen, wir wurden tatsächlich erwähnt. Es wurde gesagt, man sieht bei der UEFA sehr bewusst, wie stark dieser Wettbewerb ist. Weil sogar am letzten Spieltag sich dann rausgestellt hat, dass doch keiner ungeschlagen durchgeht. Also ist schon eine krass außergewöhnliche Leistung, muss man so sagen. Also Siebter hört sich jetzt natürlich super an, wenn man weiß, wo wir herkommen. Und wenn du vor 10 Jahren gesagt hättest, ja, übrigens in 10 Jahren, hätte keiner geglaubt. Also nehme ich an, die Wette. Kann man noch nicht belegen. Insofern gute Wette. Aber auf der anderen Seite klingt es durch die Position, die man vorher schon hatte in der Tabelle, natürlich wie so ein bisschen, ja, schon am letzten Spieltag was verloren. Aber kann auch ganz anders laufen. Insofern, ich habe tatsächlich kurz gedacht, vielleicht war es doch ganz gut, am letzten Spieltag gegen Frankfurt zu verlieren. Finanziell mit Sicherheit nicht. Aber die Champions League, die Abschlusstabelle der Vorrunde, habe ich nur so gedacht, okay, vielleicht doch ganz geil, dass wir dann nicht dabei waren. Wären andere Stadien gewesen, wenn man es jetzt 1:1 ersetzt hätte, Frankfurt durch uns, wären ein paar coole Spiele gewesen, ein paar Spiele, die wahrscheinlich auch nicht so Spaß gemacht hätten, hinzufahren.
Wir wären gnadenlos Letzter geworden.
Du hättest halt auch konsequent jede Woche richtig auf die Fresse bekommen. Absolut. Insofern ist das eigentlich total geil und es ist wirklich lustig, dass wir eigentlich seit einer ganzen Weile schon, also das war ja nicht nur die vorige Folge so, dass wir wirklich dieses Jammern auf hohem Niveau unser natürliches Habitat ist mittlerweile, weil eigentlich, also man muss eigentlich mal ab und zu einen Schritt zurück machen und sehen, ja, eigentlich ist alles super. Also manchmal ist es anstrengend, aber so, wenn du nur rein die Ergebnisse siehst, verzeih ich denen alles, weil wenn du nur die Tabellen anschaust in allen Wettbewerben, in denen wir sind, und es sind immer noch 3 und der Februar ist zur Hälfte rum, da da gibt es eigentlich keine Argumente, die auf unserer Seite sind, die sagen, ja, wir müssen irgendwas ändern. Weil
das Spielerische haben wir thematisiert. Ich finde, das ist richtig. Schon ein Aspekt. Aber klar, man kann sagen, der Erfolg gibt dem Trainerteam und der Mannschaft recht, weil, wie du sagst, wir sind in drei Wettbewerben super dabei.
Ja, ist wirklich so. Und ich habe mich auch letztens mit ein paar anderen Fußballfans unterhalten, die halt auch sagen, ja, ist doch geil. So, was, wo ihr seid gerade und so, und du denkst dir dann immer, ja, ist es auch, aber es macht halt trotzdem nicht nur Spaß, da zuzugucken. Und irgendwie gibt es dann halt auch immer so komische Situationen oder Spiele wie in Augsburg oder so, wo es dann mal 5 Minuten dann nicht passt und du fast dieses Spiel irgendwie völlig aus der Hand gibst, dann kommst du noch zurück, aber da machst du halt auch nicht 3-2. Also, ich finde es manchmal echt schwer, auch jemand zu erklären, weil ich mir ja auch immer in mir trotzdem hab, ja, es war auch alles schon viel, viel schlimmer.
Ja, klar.
Also, und irgendwie, ja, und trotzdem stehst du da manchmal im Stadion und das ist ja auch manchmal nicht, du bist ja da nicht rational. Du bist ja, ich war ja in Lille, ich stand da im Stadion, war völlig sauer wegen dem Spiel. Gar nicht, dass man es verloren hat, sondern weil man einfach das Gefühl hatte, die wollten einfach nicht nach vorne gehen. Dann guckst du hinterher und denkst, ja, eigentlich, wenn man jetzt die Gegner bedenkt, vielleicht fast besser. Zwischendurch stand ja mal im Raum, dass man vielleicht sogar gleich Stuttgart im Achtelfinale bekommen würde. Das wäre ja Horror gewesen. Aber wie gesagt, und dann ist es halt doch manchmal irgendwie nicht so richtig zu erklären für Außenstehende, dass man ja Spiele gewinnt, aber die halt keinen Spaß machen. Oft. Also eben Salzburg war so ein gutes Spiel, wo man gesagt hat, jo, das haben wir gewonnen, aber es hat keinen Spaß gemacht. Pilsen war schlecht und du hast es nicht mal gewonnen. Ja. Und das gegen Gegner, wo ich sage, da kannst du gewinnen, dass du nicht gegen Bayern München und Dortmund und so und von mir aus auch Stuttgart gewinnst, ist ja also völlig okay und erwartbar. Und auch, dass du mal 5 frisst von irgendeinem Gegner, der einen Sahnetag hat, auch okay, aber gegen solche Mannschaften, wo du halt denkst, ja, und die ja selber nicht mal das, sagen wir mal, Spiel ihres Lebens machen, dass du da dann manchmal rausgehst und denkst, oh meine Fresse. Ja. Und wenn man bedenkt, dass Freiburg 7. ist und trotzdem irgendwie Spiele echt schon abgeschenkt hat, wie in Heidenheim oder so, schon irgendwie auch, ja. Es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, ist es, aber ja. Es ist halt, ja.
Also wenn wir es gut sehen wollen, für die Champions League qualifizieren wir uns dieses Jahr sicherlich nicht. Der Zug ist aus meiner Sicht abgefahren. Oder dafür sind einfach jetzt so unter den Top 6.
Ja, außer wir gewinnen die Europa League.
Das stimmt. Okay.
Ja, aber ganz im Ernst, wenn Freiburg am Ende meiner Fankarriere irgendwann mal einen Pokal gewinnt und ich bin dabei, dann verzeihe ich denen jedes 0-7 wirklich alles. Es sei alles verziehen.
Ja.
Aber ich finde, das ist auch, wisst ihr was mich auch richtig, Entschuldigung, jetzt muss ich es wirklich auch sagen, was mich richtig nervt, ist diese Bundesliga mit diesen ständigen Spielen gegen die Gegner, die dich nicht bocken. Also jetzt auch jetzt da gegen Hoffenheim am Samstag, ich habe so keine Lust.
Ja.
Ich habe so keine Lust. Weil die jetzt auch noch gut sind und das interessiert ja schon keinen, wenn die schlecht sind. Jetzt sind die auch noch gut, das interessiert trotzdem keinen Menschen auf der Welt. Und jetzt fährst du da auch noch hin, ey, so keine Lust.
Ja. Deswegen wäre es gut, wenn Hertha und Schalke aufsteigen, dachte ich mir jetzt irgendwie so. Weil klar, sind jetzt auch keine Sympathievereine, aber irgendwie dachte ich, das sind halt einfach, ja, gestandene,
etablierte. Da gibt es mehr Leute, denen was dran liegt.
Lieber Schalke und Kaiserslautern, aber Kaiserslautern wird auch eng.
Aber ja, es führt ja leider nicht dazu,
dass eben, wenn
Hoffenheim absteigt.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn die zweite Liga jetzt auch noch, ohne es böse zu meinen, aber Paderborn und Elversberg nach oben schickt,
ja, dann kannst du die erste Liga auch irgendwann dicht machen. Also ich meine, Heidenheim könnte jetzt dann echt auch sich verabschieden und am besten wäre Wolfsburg noch dazu, wenn es ein Wunschkonzert wäre. So, aber ist es ja nicht. Und
nee, ist es nicht. Also, ja, ist echt so, gell? Also, das ist echt, also, und das macht es halt auch wirklich langweilig. Selbst wenn du gegen Heidenheim gewinnst oder so, es ist halt, also, oder Wolfsburg, es ist trotzdem irgendwie langweilig dann, gegen die zu spielen.
Ja,
das Schlimme ist, dass es ja nicht mal, also jetzt mal ganz ketzerisch, du gewinnst ja nicht mal. Heidenheim ist für mich eins der Spiele zum Beispiel und auch nach wie vor die beiden ersten Spiele gegen Augsburg und in Köln, die uns immer noch nachhängen. Und für mich wäre es eine richtig gute Saison, unabhängig davon, was in den Pokalwettbewerben passiert, wenn man auch vielleicht diesen Fluch mal besiegen würde und mal gegen eine Mannschaft gewinnt, die vor einem steht und wo man es nicht so unbedingt erwartet, vielleicht ja am Samstag, wer weiß, weil dann könnte man das so ein bisschen wieder gerade ziehen, diese, ja, ich sag mal 7 Punkte, die da fehlen, aus Augsburg zu Hause in der Hinrunde, Köln auswärts und Heidenheim in Heidenheim, dann wäre das so ein bisschen, ja, wieder ausgeglichener, realistischer, sag ich mal, weil das waren definitiv 3 Spiele, egal wie die Spielweise war von uns, vom Gegner, destruktiv, konstruktiv, da war definitiv mehr drin, außer in dem Köln-Spiel, was absolut zu Recht verloren wurde. Und da muss man sich dann halt nach wie vor fragen, warum. Fand ich gerade dieses Augsburg-Spiel einfach vogelwild und auch Heidenheim völlig selber ohne Not aus der Hand gegeben. Hätte nicht sein müssen, hätte nicht sein dürfen, sagt man leicht, aber es sind natürlich dann doch immer irgendwie enge Spiele und da bin ich auch voll bei euch. Ein enges Spiel nervt mich mehr, wenn es einfach jemand ist, gegen den man spielt, wo ich denke, so, ja, pff. Also da gibt es auch einfach keine Berechtigung dafür, jedes Mal zu sagen, wir brauchen mehr TV-Gelder für das, was dann geboten wird. Also unabhängig jetzt von Standorten und Qualitäten der Spiele, man muss vielleicht dann auch mal sehen, was wollen denn die Leute sehen? Und was zeigen wir ihnen? Also nicht nur jetzt, wer ist Mitglied der Bundesliga, sondern auch tatsächlich teilweise technisch, wie es umgesetzt wird, teilweise wirklich grottig. Also wir hatten jetzt gegen Bremen Bildaussetzer ohne Ende. Und es ist das Premium-Produkt, yay, geil, die Bundesliga. Und da muss ich halt dann sagen, da muss auf 2 Ebenen was passieren. Es muss technisch sauber sein, es muss aber auch irgendwie ein spannender Wettbewerb sein. Nichts davon ist der Fall. Da gibt es auch einfach kein Argument für mich zu sagen, okay, da gibt es das nächste Mal 15 Milliarden TV-Gelder, muss man vielleicht was ändern. Also ich will jetzt nicht, dass irgendwelche Playoffs oder so anfangen, aber vielleicht sollte man an die Verteilung dieser Gelder mal ran, dass man da ein bisschen ein Gleichgewicht mehr schafft. Wenn man sich ja sonst immer an England orientiert und sagt, die Premier League ist das Maß aller Dinge, da kann man sich ja vielleicht daran, wie die ihre TV-Gelder verteilen, auch mal orientieren. Da gibt es jetzt dann Leute, die sagen, ja gut, aber die Premier League gibt fast nichts an die 2., 3. Liga ab. Ja, richtig, das macht die Bundesliga besser, aber auch nur, wenn man nicht so genau hinschaut, weil die Beträge, die die Bundesliga an die 2. und die 3. Liga abgibt, sind jetzt auch nicht so überragend. Da könnte man zumindest das, was in der eigenen Liga bleibt, vielleicht ein bisschen anders verteilen und hat dann nicht einen Harry Kane, der 80 Tore in der Saison schießt und weiß ich nicht. Also das ist halt einfach langweilig in weiten Teilen dieser Wettbewerb. Und
ich dachte übrigens gerade, dass du schon auf die Bremer Spieler losgehen wolltest, als du gesagt hast, mit Technik am Samstag. Und ich muss sagen, dass du recht übrigens, also ich finde mal, man muss nicht mal sagen, der Schlechteste kriegt am meisten Geld, aber wenigstens alle gleich. Also alle nehmen teil und dann wird das Startgeld durch 18 geteilt. Und Das fände ich schon mal gut. Und dann muss man halt einfach sagen, diese Vereine wie Wolfsburg und so, die gehören ja einfach raus. Also es ist einfach nicht fair. Wenn ich sehe, wie viel Geld Wolfsburg im Winter für Spieler bietet, das ist der Wahnsinn. Wenn ich lese, ob das, dass die an einem Spieler von Toulouse interessiert sind, der 23 Millionen Ablöse kostet, der kam am Ende nicht. Und das bei einem Verein, für den sich kein Mensch interessiert, der nichts erreicht, der nur Geld verbrennt, das ist einfach nicht fair. Das ist nicht fair. Das ist wirklich nicht fair. Dass dieser, also Wolfsburg finde ich ganz krass, und Hoffenheim ja auch, letztes Jahr im Winter, wie die einfach mal kurz da mehrere Millionen für Spieler rausgehauen haben und Dietmar Hopp einfach sagt, ja, hier 80 Millionen, gut ist. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das könnte kein Verein, kein normaler Verein könnte das. Das ist,
ja, und das, wir sind und das ja auf der Suche nach einem neuen Trikotsponsor tatsächlich in der neuen Saison. Ja. Und ich habe gehört, dass VW 70 bis 80 Millionen pro Jahr zahlt. Ich glaube,
das ist ja auch nicht marktgerecht.
Das ist doch relativ unrealistisch, dass wir in die Kategorie kommen.
Genau, aber dann ist es ja nicht nur das, ist ja ungerecht, sondern der VW hat ja diesen Abführungsvertrag, so wie Leverkusen ja auch, mit dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen, dass die in dem Jahr, wo die negatives Transfersaldo haben, übernimmt das VW 1:1. Und in dem Jahr, wo der VfL Wolfsburg Überschuss macht, kriegt es halt VW. Und Leverkusen hat das halt genau das Gleiche. Und das ist ja einfach unfair, weil du ja einfach, das ist ja wie Fußballmanager spielen. Dann machst du es halt. Und dann, wenn es gut läuft, geil. Und wenn es schlecht läuft, ja auch egal. Fangen wir halt nächstes Jahr neu an. Und gut ist, weil wir haben ja nichts verbrannt. Und Vereine wie keine Ahnung, Freiburg, Frankfurt, Mainz, Augsburg oder so. Augsburg auch Investor, aber egal. Die würden daran zugrunde gehen. Und die spielen aber in der gleichen Liga mit denen. Es ist sehr einfach. Und dann ist es wirklich immer noch mal mehr bemerkenswert, wenn man sieht, wie viel Quatsch der VfL Wolfsburg auch sportlich macht, dass Freiburg da so beständig da oben dabei ist.
Aber vielleicht ist es ja auch genau, die Ursache dafür, dass es so ist. Oder andersrum, es ist so, weil das die Ursache ist.
Ja, ist so. Wenn Wolfsburg, Hoffenheim so gute Arbeit leisten würden, Leipzig übrigens auch, da sagt immer jeder, die machen so geile Arbeit. Ja, die kaufen halt Spieler mit der Schrotflinte. Jeder 18-Jährige, der irgendwie mal 3 Tore schießt, wird für irgendwie eine Millionensumme gekauft und dann schlagen 2 ein und 5 versauern auf der Bank oder in der zweiten Mannschaft. Über die redet natürlich keiner, nur über die 2, die halt einschlagen. Ja, aber das können andere Vereine auch nicht. Wenn Irier bei Freiburg total floppen sollte, dann ist das für Freiburg jetzt, Freiburg hinkt, finde ich, ein Stück weit, weil die inzwischen so gut aufgestellt sind finanziell, dass selbst das nicht so dramatisch wäre. Aber Heidenheim würde A, nie einen Spieler für 8 Millionen bekommen und B, wenn der dann floppen würde, dann ist dieser Verein am Ende. Dann spielen die in 2 Jahren dritte Liga. Das ist so. Und das ist bei denen halt nicht so. Deswegen wird in Leipzig genauso wenig gute Arbeit gemacht wie in Wolfsburg. Die haben halt nur, die Fallhöhe ist halt viel geringer, weil die halt A, keinen finanziellen Druck haben und B, halt da mit der Schrotflinte irgendwie die Spieler einkaufen. Und natürlich bleibt dann immer einer hängen, weil die können ja alle kicken. Und das ist bei Wolfsburg übrigens auch so. Wenn die jetzt nächstes Jahr Vierter werden, würde mich nicht wundern. Weil die einfach an sich ja gute Spieler einkaufen. Die ist halt eine Flow-Mannschaft. So wie Hoffenheim ja auch. Und wenn die in den Abstiegskampf geraten, ist den Spielern ja egal, weil die gehen eh nicht mit in die zweite Liga. Dann steigen sie halt ab, ist ja Wurst. Vielleicht freut sich der eine oder andere, wenn er dann sogar aus Hoffenheim oder Wolfsburg endlich wegwechseln kann. Und wenn die aber in den Flow kommen und eine gute Stimmung haben, dann haben die Qualität, um halt mal kurz Dritter, Vierter, Fünfter zu werden oder den Pokal zu gewinnen. Aber es nervt, es will ja auch keiner sehen.
Es nervt massiv, weil es auch aus meiner Sicht so ist, dass es oft Clubs sind, die jetzt nicht so die Philosophie haben oder einen Plan haben. Also da kommt dann Wolfsburg, es wird jetzt das beste Beispiel tatsächlich. Ich werde jetzt nicht ewig auf Wolfsburg rumhacken, aber es bietet sich gerade an. Danke für die Vorlage, Philipp. Es ist ja klar, dass ich irgendwann einen Riesenkader habe, wenn ich alle 6 Monate einen neuen Trainer und einen neuen Sportdirektor hole, gefühlt. Weil jeder macht wieder was anderes. Und wenn ich das Timing dann noch so schräg setze, wie jetzt zum Beispiel in Bremen, fand ich das auch ein bisschen komisch jetzt mit dieser Trainerentlassung, weil nach der Transferperiode den Trainer zu wechseln, der Kader ist noch genau das gleiche, den hat nicht der Trainer verdummt oder mit so einer Unwucht aufgestellt. Da brauche ich einfach mal Geduld über ein paar Jahre und ein Konzept und einen Plan. Und das gibt's da alles nicht, weil es das nicht geben muss. Weil du, wie gesagt, also du hast es perfekt zusammengefasst. Wenn es nicht klappt, dann geht halt die Schatulle wieder auf, dann machen wir halt was anderes. Und dann hast du noch so Sonderfälle, in dem einen Club sitzt irgendwie gefühlt ein Spielerberater mit im Präsidium heimlich und haut seine ganzen Spieler da rein über eine Agentur, an der der Ehrenpräsident oder was auch immer der Herr Hopp jetzt gerade ist, beteiligt ist. Und in dem anderen Club hast du einfach so, ja, Karrieristen, die sich da so, ah, jetzt ist so ein einfach Managerposten bei VW, bin ich halt mal beim VfL Wolfsburg. Also das ist einfach eine, hat mit sportlichem Wettbewerb dann doch relativ wenig zu tun. Ist aber auch tatsächlich ein Punkt, wo wir jetzt komplett abdriften, weil ich eigentlich damit zumachen wollte, wie wir uns auf den nächsten Monat vorbereiten, wenn wir uns ja schon wieder treffen für eine Aufnahme. Wir haben ja festgestellt, wir machen das jetzt wirklich wieder jeden Monat, mindestens. Und wie ist denn die Stimmung dann? Weil Europa League haben wir ein bisschen Pause, Pokal wird auch erst in 10 Tagen ausgelost. Jetzt ist mal ganz entspannt, ein paar Wochen einfach nur Bundesliga angesagt, plus ja auch noch Länderspielpausen, sind ja auch noch wieder im März. Was machen wir dann? Freuen wir uns darauf, dass wir ein bisschen Freizeit haben am Wochenende, Dominik, Philipp?
Wir erholen uns ein bisschen und sammeln Energie für die beiden Finals, die wir spielen.
Mit einem von den Finals meinst du aber nicht das Spiel in Frankfurt, was, wenn man so will, eigentlich das wichtigste Spiel der Rückrunde werden könnte, zumindest in der Liga. Wenn es darum geht, Platz 7 oder vielleicht sogar 8, wer weiß, könnte reichen. Da ist natürlich schön, man überholt die noch.
Ja, aber das ist ja schon im März. Also ich meine, bis dahin, was ist das für ein Spieltag? Das ist der 25. Da wird noch lang genug gespielt. Die größere Scheiße ist ja, dass wir das letzte Spiel gegen Leipzig haben. Das ist ja wieder so ein geiles letztes Saisonspiel. Also, du, keine Ahnung. Ich finde, also ich persönlich bin jetzt nicht böse, dass wir mal diese Playoffs ausspannen und es ein Ticken ruhiger wird. So, das ist schon auch angenehm. Aber ich freue mich dann, wenn es weitergeht mit insbesondere auch den europäischen Spielen. Und da hoffe ich schon, dass wir noch ein paar Runden machen.
Das Schöne ist ja, im März, wenn man es jetzt positiv betrachten will, im März in Bologna ist bestimmt auch besseres Wetter als jetzt.
Klar.
Also das ist immer so, ich finde so, der Herbst nervt halt, weil es viel Fußball ist und irgendwann hat man dann nicht so viel Bock, ins Stadion zu gehen. Und wenn, weil das Wetter dann auch schlecht ist und wenn das Wetter dann wieder besser wird, dann werden die Spiele auch alle enorm wichtig und so. Und dann fängt es dann irgendwann wieder an zu kribbeln, so die ganze Woche. Und das habe ich jetzt gerade gar nicht. Also
Aber ich bin mir auch sicher,
ist es schon gut.
Im Mai ist in Istanbul auch super Wetter.
Boah, ja.
Sehr gut. Und das ist tatsächlich, ich weiß, was du meinst, Philipp, das ist immer so an Ostern rum, wenn alles erwacht, die Natur und die Lust, wieder am Wochenende ins Stadion zu gehen, vielleicht ohne durch so eine Schlammwüste latschen zu müssen, wie am Dienstag in Berlin, oder dann auf dem Rückweg einfach ja Schlittschuh zu laufen, hat auf jeden Fall mehr.
Ja, das ist echt so. Und die Spiele werden halt wichtig. Und wenn du ein wichtiges Spiel gewinnst, ist es dir auch egal, wie es ausgesehen hat. Also das ist ja dann auch oft so. Also ja, ich weiß nicht. Jetzt am Samstag rechne ich nicht so viel für Freiburg aus. Dann das Spiel drauf ist gegen Gladbach, glaube ich.
Korrekt, ja.
Ja, da sollte dann, ja. Also, mal gucken, in was für einer Stimmung wir dann sind, weil jetzt kommen so ein paar Gegner, die auch echt schwer sind, glaube ich.
Ja, die nächsten Spiele sind Hoffenheim auswärts zu Hause gegen Gladbach, auswärts in Frankfurt, dann schon das Heimspiel gegen Leverkusen. Und dann ist schon Mitte März. Ja. Zwei Heimspiele hintereinander, Leverkusen und Union. Ja, und wie gesagt.
Aber warum wird eigentlich der DFB-Pokal erst nächste Woche Sonntag gelost?
Man weiß es nicht. Vielleicht, damit Olympia nicht überschattet wird von dieser unheimlich wichtigen Auslosung. Ich habe es mich auch gefragt. Also, komische Sache.
verstehe es jetzt gar nicht so sehr. Könnte man doch super in so eine Olympiasendung reinbauen. Oder ich weiß es. Ja, gestern ja auch. Ich habe Olympia geguckt und auf einmal war völlig abruptes Ende. Wir zeigen jetzt Bayern gegen Leipzig.
Vielleicht müssen sie die Kugeln noch schnitzen.
Ja, vielleicht.
Also das habe ich
schon
gesehen.
Mal anwärmen.
Bei der UEFA, genau, anwärmen ist das Stichwort. Bei der UEFA wird geschraubt mittlerweile. Das heißt, die kann man wiederverwenden, muss man nur den neuen Zettel reinkleben. Und vielleicht ist der Drucker kaputt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auch dann,
ja,
ich meine, bei 4 Mannschaften ist es relativ übersichtlich, da könnte man ja einfach dann das reinschreiben mit dem Edding und fertig ist die Laube und alle wissen Bescheid. Also ich verstehe es auch
nicht. Ja, ich verstehe es wirklich nicht so ganz, aber es ist eh erst im April oder so, oder?
Richtig.
Ja, naja. Es hat jetzt auch nicht so einen Zeitdruck, aber auf der anderen Seite, man will dann schon wissen, gegen wen man spielt.
Total. Und es ist jetzt nicht so wie europäisch, dass man sich da irgendwie auf irgendwelche Reisen vorbereiten muss, weil erstens haben wir festgestellt, es wird eh ein Heimspiel. Und zweitens, man kennt es ja. Also das ist jetzt nicht die große Unbekannte mehr im Wettbewerb. Also wir vielleicht für die anderen ein bisschen. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ straight. Deswegen ganz schräg einfach, dass man bei 2 Spielen, die man losen muss, mit 4 Beteiligten, da nochmal sagt, ja, dann brauchen wir jetzt nochmal 10 Tage, 11, um uns vorzubereiten. Vielleicht gibt es aber auch, man weiß es ja immer nicht, heutzutage noch eine riesen Show außenrum. Kann ja auch passieren. Da wird doch das Ballett einstudiert und keine Ahnung. Ein Hip-Hopper tritt auf, was weiß ich.
Nein.
Naja, es kann auf keinen Fall so beschissen laufen wie die WM-Auslosung, also optisch und vom Ablauf her. Insofern,
sag nie.
Ja, ich glaube nicht. Es wird auch schneller gehen, weil wie gesagt, es sind ja nur noch 2 Spiele. Das könnte man ja flott nach dem Spiel, hätte man gestern schnell noch machen können. Aber nein, ist nicht passiert. Ich bedanke mich bei euch. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Ich freue mich auf Hoffenheim, Philipp. Vielleicht sehen wir uns endlich mal zum x-ten Mal hintereinander im gleichen Stadion.
So klasse, wie viele Spiele wir schon zusammen im Stadion waren diese Saison und uns trotzdem nicht gesehen haben.
Unglaublich, einfach unglaublich. Vielleicht kriegen wir es
aber. Aber in dem Fall, du bist da, oder wie?
Ich bin da, meine Schwester hat Karten, allerdings Sitzplatzkarten. Das heißt, müssen wir auch gucken.
Wieder schwer.
Aber vielleicht geht es ja irgendwie nach dem Spiel. Ich glaube, wir haben da beide nicht so die krassen Fahrten verglichen mit Berlin, Hamburg oder anderen Standorten. Da geht vielleicht, ja gut, da haben wir natürlich den Nachteil, wir sind in Hoffenheim. Da macht man nach dem Spiel dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel, weil fürs Technikmuseum bin ich jetzt zu alt mittlerweile. Das kickt mich nicht mehr so. Ja. Vielleicht vor 30 Jahren, aber naja. Mal gucken.
Ja, mal gucken. Auf dem Kaffee können wir uns
bestimmt. Genau, die Hoffnung gebe ich nicht auf. Ich kann ja einfach Kaffee mitbringen, machen wir einfach so. Gut, dann wir sehen uns am Samstag. Wir hören uns bald wieder und ihr hört uns auch bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.